ARD.
Hallo zusammen, ich bin Elke Spanner. Als ich heute Morgen in die Redaktion kam, da hatte ich ein ganz unerwartetes und wirklich sehr schönes Gespräch mit einem Kollegen. Der sagte nämlich zu mir, ach, es war so schön, heute Morgen vom Regen geweckt zu werden. Ich mag dieses Geräusch so gerne. Ja, ich muss gestehen, so hatte ich das noch gar nicht gesehen. Ich war beim Aufwachen eigentlich eher so ein bisschen wehmütig, weil der Sommer vorbei zu sein scheint. Aber nach diesem Gespräch dachte ich mir, es ist doch alles eine Frage der Haltung. Also, herzlich willkommen an diesem ersten richtig herbstlichen Montag mit dem wunderbaren Regengeräusch. Für die Schülerinnen und Schüler an 6 Hamburger Schulen ging dieser Montagmorgen wirklich sehr aufregend los. An ihrer Schule war nämlich Bombenalarm. Sie konnten deshalb erstmal wieder nach Hause gehen. Wir erzählen euch hier gleich ausführlich, was da genau los war. In Hamburg ist heute ein Strafprozess losgegangen, der weit zurück in die Vergangenheit führt. 32 Jahre ist es schon her, dass ein Blumenhändler vom Hamburger Hauptbahnhof tot in seiner Wohnung gefunden wurde. Er wurde gewaltsam getötet. Von wem? Das wurde nie aufgeklärt. Vielleicht bis jetzt, denn seit heute ist der mutmaßliche Mörder angeklagt. Wir erzählen euch, wie die Polizei nach so vielen Jahren auf diese Spur kam und was der Angeklagte selbst zu den Vorwürfen sagt. Bei manchen Fußballspielen geht es nach dem Abpfiff erst richtig zur Sache. Enttäuschte Fans gehen aufeinander los oder randalieren auf der Straße. Viel Arbeit für die Polizei und hohe Kosten für uns alle. Das Ganze wird nämlich aus Steuergeldern gezahlt. Jetzt gibt es aber eine Initiative, dass die Vereine diese Polizeieinsätze demnächst selbst bezahlen sollen. Wir erzählen euch, was da geplant ist. An diesem Montag, dem 9. September. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Von NDR 90,3.
An 6 Hamburger Schulen ging die Schulwoche heute ziemlich aufregend los. Als die Kinder und Jugendlichen morgens kamen, da hingen nämlich Schilder an der Tür, dass sie direkt wieder nach Hause gehen sollten. Es gab einen Polizeieinsatz, da ging es um eine Bedrohung. Finn Kessler, unser Polizeireporter, erzähl doch mal bitte eben, welche Schulen waren betroffen und vor allem, was war da los?
Also insgesamt waren das 6 Schulen, die betroffen waren. Das war die Eder-Ehre-Schule in Harvesterhude, das Johanneum und die Heinrich-Hertz-Schule in Winterhude, die Katharinen-Schule in der Hafen-City, die Theodor-Hau Schule in Altona und die Schule Rellinger Straße in Eimsbüttel.
Also musste ich mir aufschreiben. Über die Stadt verteilt.
Über die ganze Stadt verteilt. Also es gab da jetzt keinen Schwerpunkt. Und da ist tatsächlich morgens bei den Schulen eine wortgleiche Mail eingegangen, in der mit einem Sprengstoffanschlag gedroht wurde. Und die Polizei, die hat sowas natürlich ernst genommen und hat dann Streifenpolizisten zu diesen Schulen geschickt und die haben die Räumlichkeiten dort mal überprüft, sind die Schulen abgegangen, haben aber nichts Verdächtiges, also keine verdächtigen Gegenstände oder Personen da gefunden und haben das dann auch beendet und gehen jetzt, so heißt es, so ein bisschen hinter den Kulissen eher so von einem Streich mit böser Absicht aus, als von einem wirklichen Verbrechen, das da geplant wurde.
Und hat man eine Ahnung, wer diese Mail verschickt hat, wer dahinter steckt?
Nein, das weiß man noch nicht. Und das, ich weiß nicht, ob man das jemals rausfinden wird, aber da wird natürlich ermittelt.
Und für die Schülerinnen und Schüler hieß es dann heute komplett schulfrei?
Nein, nur für die Schüler des Johanneums in Winterhude. Da wurde aus organisatorischen Gründen der Schulbetrieb für heute abgesagt. Alle anderen mussten dann später zur Schule gehen. Also das war ein Schulstart in die Woche mit ein wenig Verspätung durch diese Anschlagsdrohung, die es ja tatsächlich gegeben hat.
Aber diese Anschlagsdrohung hat sich dann ja relativ schnell zum Glück als Fehlalarm rausgestellt. Kaum war das bekannt, gab es dann aber ja noch einen größeren Polizeieinsatz an einer anderen Schule, und zwar in Eidelstedt. Was war da los?
Genau, da hat es heute Morgen einen Streit gegeben zwischen einem 16-jährigen Schüler und Mitschülern. Und dieser 16-Jährige, der hat sich dann laut Polizei entfernt und ist dann später wieder zur Schule gekommen und wurde gesehen, wie er eine Pistole im Hosenbund hatte. Und es war unklar, ob es eine scharfe Waffe ist oder eine Spielzeugwaffe, eine Attrappe. Und deswegen wurde natürlich die Polizei gerufen und die nimmt sowas auch sehr ernst. Gerade wenn man eine Waffe sieht und es da auch mehrere Zeugen für gibt. Und deswegen waren auch schwer bewaffnete Spezialkräfte im Einsatz, die das Schulgebäude durchsucht haben. Die Schülerinnen und Schüler der Stadtteilschule Eidelstedt, die mussten während dieses Polizeieinsatzes in den Klassenräumen bleiben, bis in den Nachmittag. Und für Eltern wurde deswegen eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet. Man hat diesen 16-Jährigen dann am Nachmittag auch ausfindig machen können in der Nähe seiner Wohnung in Lurup. Und dort wurde er auf der Straße noch von Polizisten festgenommen und man hat dann bei ihm auch diese Waffe gefunden, die für so viel Aufregung gesorgt hatte. Und es war unterm Strich eine Spielzeugpistole, sagt die Polizei.
Okay, was man natürlich am Morgen einfach so nicht erkennen konnte.
Das konnte man so nicht
erkennen. Ja, was für ein aufregender Schultag heute. Vielen Dank, Finn Kessler. Cold Cases, das sind Kriminalfälle, die nie aufgeklärt werden. So ein unaufgeklärter Fall schien auch der gewaltsame Tod eines Hamburger Blumenhändlers vor 32 Jahren zu werden. Der Mann war damals in seiner Wohnung in Horn tot aufgefunden worden. Er wurde offensichtlich erdrosselt. Aber von wem? All die Jahre gab es nie eine heiße Spur zu dem Täter. Jetzt aber gibt es eine Wende. Vor dem Hamburger Landgericht ist seit heute der mutmaßliche Mörder angeklagt. Heiko Sander, wie ist man diesem Mann nach so langer Zeit auf die Spur gekommen?
Ja, man hatte damals tatsächlich Spuren am Tatort gesichert und diese Spuren sind natürlich immer mit neuester Technik wieder neu ausgewertet worden und auch irgendwann in eine DNA-Datenbank eingepflegt worden. Und dann gab es da irgendwann einen Treffer aus Italien. Dort hatte der Mann Parfum gestohlen und war dann erkennungsdienstlich behandelt worden. Und unter anderem ist ihm dann auch eine DNA-Probe abgenommen worden. Und da hatte man plötzlich einen Treffer.
Okay, und plötzlich fand er sich als Angeklagter im Hamburger Landgericht wieder. Was sagt er denn zu diesem sehr, sehr schweren Vorwurf?
Also er selbst bestreitet den Vorwurf und schweigt. Er soll ja dort den Blumenhändler mit dem Blumenhändler zusammen getrunken haben. Er war selbst damals Anfang 20, der Blumenhändler 60. Es ist wohl zu Intimitäten zwischen den Männern gekommen. Und dann soll es angeblich, so sagt die Staatsanwaltschaft, zum Streit gekommen sein. Er soll mit einer Rumpflasche ihm auf den Kopf geschlagen haben, den Blumenhändler, ihn dann mit diesem Bettlaken gefesselt und auch erdrosselt haben und dann die Tageseinnahmen des Blumenhändlers in Höhe von 1.500 bis 2.000 Mark entwendet haben.
Dass diese DNA-Spuren in die Wohnung gekommen sind, kann sich ja schon damit erklären, dass es zu Intimitäten zwischen den beiden gekommen ist, wie du gerade gesagt hast. Das klingt ja erstmal eigentlich ganz plausibel. Gibt es denn noch weitere belastende Beweismittel gegen ihn, gegen den jetzt Angeklagten?
Das ist eben die Frage, ob die Staatsanwaltschaft mehr hat als jetzt nur diese DNA-Spur. Weil die DNA-Spur reicht nach Aussage der Anwälte des Angeklagten, kann man sich denken, nicht aus. Die halten das für nicht ausreichend. Sie sagen, die DNA-Spuren befinden sich zwar zum Beispiel auf der Leiche des Blumenhändlers, aber auch ansonsten in der Wohnung. Es gibt auch Fingerabdrücke des Angeklagten in der Wohnung. Aber das Ganze kann natürlich auch erklärt werden mit einem Sexualkontakt. Sie sagen, auf der Tatwaffe, also dieser Rumpflasche, aber auch auf dem Bettlaken, da hätten sich keine DNA-Spuren befunden. Und jetzt ist die Frage, wer, wenn nicht der letzte Sexualkontakt, könnte denn der Mörder sein? Also der Blumenhändler soll ja auch mehrere weitere Kontakte gehabt haben zu anderen Männern, die eventuell auch sogar einen Schlüssel zur Wohnung hatten.
Es ist ja sehr schwierig, noch Zeuginnen und Zeugen von damals zu finden, alleine weil schon so wahnsinnig viel Zeit vergangen ist und viele ja auch sicher schon gar nicht mehr leben. Heute hat aber noch ein früherer Nachbar ausgesagt. Konnte der denn schon so ein bisschen bei der Aufklärung weiterhelfen?
Ja, dieser frühere Nachbar, der war auch damals Anfang 20. Er kam aus der Diskothek zurück nach Hause, spätabends. Und er hat ausgesagt, dass er damals, als er die Tür aufgeschlossen hat, das ist ein Mehrfamilienhaus, da hat er im Treppenhaus ein lautes Poltern aus der oberen Wohnung gehört, also im zweiten Stock. Er sagt, das sei ziemlich eindeutig aus dieser Wohnung gekommen, ein Poltern, ein Stampfen. Allerdings jetzt keine Hilferufe, keine Schreie oder so etwas. Er habe sich dabei nichts weiter gedacht und sei dann einfach in die elterliche Wohnung gegangen. Er hat allerdings auch gesagt, dass dieser Blumenhändler häufiger mal seinen Schlüssel vergessen hatte und dann geklingelt hat bei den Nachbarn, um ins Haus gelassen zu werden. Und er hat dann gesagt, er vermutet, dass der also irgendwo in der Nähe seiner Wohnung, vielleicht unter der Fußmatte, noch einen Schlüssel versteckt hatte. Und das könnte natürlich bedeuten, dass sich auch jemand anderes unbemerkt Zugang zur Wohnung verschafft haben könnte.
Ja, ein spannender Fall auf jeden Fall. Wir bleiben da dran. Vielen Dank erstmal, Heiko Sander. Bei Fußballspielen geht es ja oft sehr hoch her, leider auch außerhalb des Stadions. Vor allem bei den sogenannten Hochrisikospielen muss die Polizei immer wieder Fangruppen voneinander trennen und Ausschreitungen verhindern. Das kostet sehr viel Geld. Bundesweit sind es im Jahr etwa 1,6 Millionen Polizeieinsatzstunden. Gerade auch in Hamburg sind viele Polizistinnen und Polizisten bei Fußballspielen gebunden. Wir haben ja sogar zwei Bundesliga-Vereine. Zahlen tun das wir alle. Mit unseren Steuern, denn zuständig für die Kosten sind der Bund und die Länder. So ist es zumindest bisher. Der Hamburger Senat, der will das jetzt aber ändern. Bei mir ist jetzt Sebastian Rieck. Sebastian, was ist da geplant?
Ja, wir müssen dafür ein kleines bisschen ausholen. Also bei Hochrisikospielen, hier in Hamburg ist das zum Beispiel das Stadtderby oder auch St. Pauli gegen Rostock letzte Saison, sind, du hast es gesagt, exorbitant viele Polizisten im Einsatz. Das Aufgebot kostet viel Geld und in der Bevölkerung ist da wenig Verständnis dafür, zumal die Vereine ja Millionensummen umsetzen und deswegen werden die Rufe immer lauter, dass die Vereine da zur Kasse gebeten werden. Ja, und die Stadt Bremen geht seit ein paar Jahren da einen Sonderweg und die stellen nämlich die Zusatzkosten Werder Bremen in Rechnung. Ob das Ganze jetzt so rechtens ist, verhandelt gerade das Bundesverfassungsgericht nach Klage der DFL, also der Deutschen Fußballliga, und das Urteil soll noch dieses Jahr kommen. Und wenn das pro Stadt Bremen ausfällt, dann und nur dann wird weiter über den Fonds nachgedacht.
Kann man schon ein bisschen was dazu sagen, wie dieser Fonds aussehen soll?
Ja, das kann man. Erstmal muss man vielleicht sagen, das kommt nicht ursprünglich aus Hamburg. Also SPD und Grüne haben da nur einen Bürgerschaftsantrag vorbereitet, der der bundesweiten Initiative für diesen Fonds zustimmen soll. Und wie dieser Fonds aber am Ende genau aussieht, das ist noch ganz offen und es gibt noch einige Fragen. Zum Beispiel, ob es okay ist, dass die Regelung nur für den Fußball gilt und dass andere Veranstaltungen mit hohen Sicherheitskosten dann nicht beteiligt werden. Oder natürlich auch, ob man mit einem Fonds, in den alle Bundesliga-Vereine einzahlen, nicht am Ende die Clubs bestraft, die gar keine Probleme haben oder Probleme machen, wie man das sieht. Also zum Beispiel, was sagen Hoffenheim oder Heidenheim, die polizeitechnisch relativ unproblematisch sind, wenn sie für das Fehlverhalten von problematischeren Fangruppen und daraus resultierenden Extrakosten zur Kasse gebeten werden? Und das ist lange noch nicht alles geklärt.
Ist ja auch für die Vereine selber, auch selbst wenn sie Hochrisikospiele haben, wie zum Beispiel St. Pauli und HSV, ja schon auch eine ganz schöne Veränderung, oder? Bisher wird das alles bequem aus Steuern bezahlt, wenn sie selber zur Kasse gebeten werden sollen. Gibt es da schon Reaktionen? Haben die schon was dazu gesagt?
Ja, die halten sich natürlich erstmal ganz bedeckt. St. Pauli zum Beispiel sagt, wir warten erstmal ab, was da passiert, wie dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht von der DFL ausgeht. Bis dahin warten wir ab, sagen genau die Sachen, die ich eben auch gesagt habe. Was ist mit anderen Veranstaltungen, die viel Geld kosten? Die wissen natürlich auch, wie die Situation ist. Die wissen auch, dass das in der Bevölkerung nicht besonders gut ankommt. Aber die sind natürlich auch nicht scharf darauf, Teile von ihrem Geld, die dann dem Sport fehlen, in Polizeieinsätze zu stecken, ganz klar.
Ja, sehr spannend. Mal abwarten, was das Bundesverfassungsgericht sagt. Vielen Dank, Sebastian Rieck. So, das war's für heute. Ich fahre jetzt nach Hause und ja, so schön ich dieses Regengeräusch inzwischen finde, ich hoffe dann trotzdem, dass ich mit meinem Fahrrad trocken nach Hause komme. Ich wünsche euch auch einen schönen Abend und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.